NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen. Laien an die Macht. Bistum Osnabrück wagt neue Wege in der Gemeindeleitung. Nichts essen, schlecht lernen. Debatte um Ramadan unter norddeutschen Schülern und Lehrern. Warum hakt es bei der Imamausbildung? Der schwierige Weg der islamischen Theologie an den Hochschulen. Und Regen bringt Segen in Hannover, wie eine katholische Fronleichnamsprozession in der evangelischen Marktkirche endete. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwietzer. Der Vatikan denkt über eine stärkere Beteiligung katholischer Laien in der Kirchenleitung nach. Das war Thema der jüngsten Tagung des Kardinalrates, jenes Gremiums, das Papst Franziskus bei der Kurienreform berät. In der deutschen Ortskirche ist man bereits etwas konkreter geworden. Der anhaltende und sich verschärfende Priestermangel verlangt Änderungen. Diese werden zum Beispiel im Bistum Osnabrück bereits umgesetzt. Hier überträgt man künftig die Leitung einzelner Pfarreien an Laien. Michael Hollenbach über ein spannendes Projekt.
Das Bistum Osnabrück hat das Startsignal gegeben. In den kommenden Monaten sollen die ersten nichtpriesterlichen Pfarrbeauftragten die Leitung von Gemeindeverbünden übernehmen. Daniela Engelhardt hat als Leiterin des Seelsorgeamtes das Konzept maßgeblich erarbeitet.
In diesem neuen Modell, das das Kirchenrecht ermöglicht, gibt es einen Pfarrbeauftragten, der vor Ort Leitung wahrnimmt in der Pfarreiengemeinschaft. Und der zum Beispiel auch die Dienstvorgesetztenrolle wahrnimmt für das Personal. Aber er nimmt diese Rolle wahr zusammen mit einem moderierenden Priester, der diese Pfarrei begleitet.
Chefs innerhalb eines Teams, das können auch Frauen sein, sind dann Laien mit einer theologischen Ausbildung, wie zum Beispiel Pastoralreferenten oder Gemeindereferenten. Im Prinzip sind sie dann auch die Vorgesetzten des Priesters.
Es gibt aber Aufgaben zum Beispiel im sakramentalen Bereich oder im gottesdienstlichen Bereich, die dem Priester auch vorbehalten sind.
Diese moderierenden Priester können pensionierte Pfarrer oder auch Schul- oder Klinikseelsorger sein, können in der Kirchenverwaltung arbeiten und müssen nicht in der Pfarrei wohnen. Möglich ist dieses Modell aufgrund eines Kirchengesetzes von 1983, dem Kanon 517.2. Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster.
Dahinter stecken ganz konkrete lateinamerikanische Kirchenerfahrungen. Also derjenige, der als Kardinal für die Erstellung des Kodex zuständig war, hat aus Venezuela berichtet, dass dort Ordensfrauen, aber auch andere von den Bischöfen betraut, Seelsorge wahrnehmen, wo kein Priester mehr hinkommt. Und das habe sich bewährt. Und er hat es dann geschafft, Papst Johannes Paul II. Davon zu überzeugen, trotz Widerstände in der römischen Kurie, diesen Kanon neu in das kirchliche Gesetzbuch aufzunehmen.
Mittlerweile gibt es weltweit 3.500 bis 4.000 Pfarreien, die von einem Laien geleitet werden. Die meisten davon in Lateinamerika, Afrika oder auch in Russland. Doch wegen des akuten Priestermangels müssen sich auch die Diözesen in Deutschland überlegen, welchen Weg sie beschreiten wollen.
Es gibt ja zwei Antworten darauf. Das eine war in den letzten zwei Jahrzehnten, dass man dann einfach die Zahl der Pfarreien so angepasst hat auf die Zahl der zukünftig prognostizierten leitungsfähigen Priester.
Das bedeutet, wie beispielsweise im Erzbistum Hamburg und im Bistum Hildesheim, dass die Pfarreien immer größer werden. Ein Pfarrer für immer mehr Gläubige zuständig ist. Das Erzbistum Hamburg hat die Zahl von 174 Pfarreien vor 20 Jahren auf demnächst 28 sogenannte pastorale Räume reduziert. Ein Pfarrer muss hier, wie auch im Bistum Hildesheim, an der Spitze dieses Verbundes stehen. Auf Gemeindeebene sind in Hildesheim auch Laien denkbar. Auch geht das Konzept der lokalen Kirchenentwicklung von einer Teamarbeit aus. Doch das letzte Wort hat stets der Priester. Einen anderen Weg geht das Bistum Osnabrück. Man werde an der Zahl der 70 nun fusionierten Pfarreien festhalten, betont Daniela Engelhardt.
Es ist uns wichtig, dass wir nahe bei den Menschen bleiben. Und das geht unserer Einschätzung nach nur in überschaubaren Räumen. Wir wollen, dass auch Seelsorge weiterhin möglich ist, nahe an den Menschen, dass Seelsorger und Seelsorgerinnen wirklich auch in einem guten Kontakt zu den Menschen vor Ort stehen können. Und in sehr großen Einheiten besteht einfach die Gefahr, dass die Seelsorge sich auch in der Anonymität eines großen Raums auch auflöst.
Schon in den 90er Jahren gab es in einigen deutschen Bistümern Ansätze, zumindest auf Gemeindeebene, Laien die Leitung zu übertragen. Doch dieser Prozess ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten wieder zurückgedrängt worden. Fast alle Bistümer haben auf die Zusammenlegung von Pfarreien gesetzt. In Osnabrück geht man nun aber einen Schritt weiter als in den 90er Jahren. Nicht nur die Gemeinde, sondern ganze Pfarreiengemeinschaften mit bis zu 8000 Gemeindemitgliedern und zahlreichen Mitarbeitenden sollen künftig von Laien geleitet werden.
Das ist wieder auch ein weiterer Meilenstein, der auch Rollenveränderungen mit sich bringt und sicher auch für Gemeinden eine Umstellung erfordert.
Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller erwartet, dass das Osnabrücker Modell auch in anderen Bistümern Nachahmung finden wird.
Michael Hollenbach berichtete. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat sich schockiert über den ersten Zwischenbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs gezeigt. Der Bericht sei tief erschütternd, resümierte Johannes Wilhelm Röhrig. Er sei froh, dass der Regierung diese unabhängige Kommission gegen den Widerstand in der Großen Koalition abgerungen werden konnte. Das Gremium teilte in dem Bericht mit, dass sich seit Mai vergangenen Jahres rund 1000 Betroffene und Zeitzeugen für eine vertrauliche Anhörung gemeldet haben. Etwa 200 Gespräche fanden statt. Zusätzlich sind 170 schriftliche Berichte eingegangen. Bei rund 70% der Betroffenen geschah der Missbrauch in der Familie oder im sozialen Umfeld, gefolgt vom Missbrauch in Institutionen. Oft haben die Kinder keine oder erst spät Hilfe erfahren. Die Kommission untersucht sämtliche Formen von sexuellem Kindesmissbrauch, um Strukturen aufzudecken, die Missbrauch in der Vergangenheit begünstigt haben. Hamburgs Verfassungsschutz hat am Donnerstag nach eigenen Angaben einen als Fußballtrainer tätigen Funktionär der verbotenen islamistischen Organisation Hizb ut-Tahrir enttarnt. Der Mann soll demnach als Trainer in Flüchtlingsunterkünften, aber auch bei Germania Schnelsen gearbeitet haben. Dort hat er das Flüchtlingsteam betreut. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Trainer und Dolmetscher habe er unter Ausnutzung seiner Vertrauensstellung versucht, junge, meist afghanische Flüchtlinge für seine Organisation anzuwerben. Die betroffenen Einrichtungen und Vereine wurden über die Ermittlungen informiert und wollen sich nun von ihm trennen. Die islamistische Hizb ut-Tahrir ist in Deutschland seit 2003 verboten. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, wirbt für einen offensiven Umgang mit intelligenten Maschinen. Die Menschheit stünde an der Schwelle der 4. industriellen Revolution. Mit Kulturpessimismus allein komme man da nicht weit, sagte Dabrock dem Magazin Focus. Es wäre ein Fehler, wenn man die Chancen, die sich mit der zunehmenden Automatisierung und sogenannten intelligenten Maschinen verbinden, vertun würde. Pflegeroboter zum Beispiel seien nicht grundsätzlich abzulehnen, so der evangelische Theologe. Zur Vorsicht mahnte Dabrock beim Umgang mit Drohnen, bei vollautomatisierten Waffensystemen, bei denen theoretisch Soldaten die Ortung ins Handy tippten und dann zum Kaffeetrinken in den Bunker gingen, sei seiner Ansicht nach eine Grenze erreicht, die keinesfalls überschritten werden sollte. Am kommenden Mittwoch befasst sich der Deutsche Ethikrat auf seiner Jahrestagung mit den gesellschaftlichen Veränderungen durch intelligente Maschinen. Das gemeinsame Projekt Lebendiger Friedhof der Evangelischen Kirche in Varel bei Wilhelmshaven und dem Naturschutzbund NABU ist von den Vereinten Nationen für seine biologische Vielfalt ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird heute Nachmittag überreicht. Seit 2009 wird der Friedhof gezielt als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt gestaltet. Familien haben ein Insektenhotel errichtet und Konfirmanden eine Trockenmauer für Amphibien gebaut. Zum lebendigen Friedhof gehören auch 60 Nistkästen für Vögel und Fledermäuse. Der Kirchturm der Varreler Schlosskirche bietet Turmfalken einen Unterschlupf.
Und soweit die Meldungen. In wenigen Tagen beginnen in Niedersachsen die Schulferien. Anders in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Dort wird noch fleißig gebüffelt und gepaukt. Und das teilweise mit leerem Magen. Denn seit rund 3 Wochen läuft der Ramadan. Zahlreiche muslimische Jugendliche essen und trinken tagsüber nichts, fasten, auch wenn es die Religion noch gar nicht von allen verlangt. Was treibt diese jungen Gläubigen dazu und wie reagieren die Schulen darauf? Zaha Nadi hat sich umgehört.
Ich habe das Gefühl, ich will das machen, aber auch irgendwie ich muss, weil das gehört ja auch zu meiner Religion und das ist halt ein von den Säulen, von den 5 Säulen.
Mohammed ist erst 13. Seine Worte wählt er aber mit Bedacht, erklärt nicht mehr als unbedingt nötig. Tischnachbar Yassin ist da gesprächiger. Auch er ist 13 Jahre alt und gemeinsam besuchen sie die 7. Klasse der Stadtteilschule Bergedorf.
Die ersten 2 Tage, wo ich nichts getrunken habe, da hatte ich halt Kopfschmerzen. Aber dann ging es weg. Jetzt ist es ganz normal wie vorher.
Die Haare an Yassins Schläfen glänzen dunkel im Vergleich zum hellbraunen Rest. Die große Pause hat ihn ins Schwitzen gebracht.
Mein Mund ist ein bisschen trocken und man hat halt Lust auf Trinken. Aber sonst ist eigentlich alles okay.
Die beiden 7. Klässler sind fest entschlossen, durchzuhalten. Sie fasten seit dem 27. Mai jeden Tag, trotz warmen Wetters und trotz Unterrichts an der Ganztagsschule. Und sie sind nicht die Einzigen. Der Ramadan gehört für Kulturmittlerin Salma Dostyar zu den besonders anstrengenden Monaten im Jahr. Sie vermittelt an der Bergedorfer Schule zwischen Lehrern, Schülern und Eltern, die noch nicht lange in Deutschland leben. Und die gebürtige Afghanin hat konkrete Argumente zur Hand, wenn das Fasten zur Bürde wird.
Also steht im Koran, diejenigen, die nicht schaffen, die müssen auch nicht. Aber die können dann das nachholen. Ansonsten, wenn die gar nicht machen können, dann können die auch, wie im Koran steht, mindestens 3 armen Leuten 3-mal warme Mahlzeiten anbieten oder ein bisschen Geld spenden.
Vor allem, wenn der Druck von den Eltern ausgeht, benötigt Dostyar solche Argumente. Oftmals sind die Kinder aber selbst neugierig und möchten es ausprobieren, sagt die Hamburger Lehrerin Rangna Tetzlaff. Sie spürt die Auswirkungen des Fastens im Unterricht.
Schüler sind sehr müde und sehr unkonzentriert, vielleicht mehr als sonst. Und es kann natürlich daran liegen, dass während des Ramadans einfach die Familie abends sehr spät eben das Fastenbrechen begeht und morgens noch mal sehr früh aufsteht. Und das ist manchmal schon schwierig, weil natürlich in den Zeiten zum Beispiel Arbeiten geschrieben werden, weil man eigentlich ja auch möchte, dass die Kinder pünktlich in die Schule kommen.
Doch die Ganztagsschule im Stadtteil Wilhelmsburg klärt solche Fälle individuell, im persönlichen Gespräch mit Eltern und Schülern.
Natürlich muss ich als Lehrerin gewisse Dinge vertreten, aber trotzdem finde ich, ist es einfach wichtig, ja, verschiedene Sichtweisen einzubringen. Und sich auch den anderen hineinzuversetzen und dieses Bunte eben als Bereicherung zu sehen.
In diesem Jahr hat Tetzlaff wieder ein großes Fastenbrechen organisiert, gemeinsam mit vielen engagierten Eltern der Schule an der Fährstraße. Und einmal die Woche findet ein pädagogischer Mittagstisch statt. Hier wird auch übers Fasten gesprochen und über Alternativen wie Halbtags- und Wochenendfasten, wenn Kinder unbedingt am Ramadan teilnehmen wollen. Für den 18-jährigen Rahel wäre das vor einigen Jahren vielleicht genau das Richtige gewesen.
Ich habe mal gefastet früher. Irgendwann habe ich es auch gelassen, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es echt nicht gut für die Schule tat.
Mittlerweile besucht Rahel die 12. Klasse der Willy-Brandt-Schule in Norderstedt.
Also ich weiß noch, in der 8. Klasse Schwimmunterricht und ich durfte mit meinem Kopf nicht unter Wasser gehen. Und danach habe ich schon Lehrer gesagt, tut mir leid, ich kann hier nicht mitmachen. Und das war natürlich für ihn verständlich, aber halt, wenn meine Mitschüler sehen, hey, warum macht er nicht mit, was etwas schwerer ist, erklären.
Auch der 17-jährige Philipp hatte jahrelang einen fastenden Mitschüler in seiner Klasse. Im Unterricht sei dies kaum aufgefallen.
Aber während der Klassenfahrt hat man es dann extrem gemerkt, weil er halt beim Mittag dann immer nicht mitessen konnte. Und da gab es dann auch noch Probleme mit der Herberge und die Lehrer haben sich dann dafür eingesetzt, dass er sich dann immer Essen wegnehmen konnte, damit er das dann abends essen kann.
Für Rahel kommen diese Schwierigkeiten nicht mehr in Frage. Die Einschränkungen durch das Fasten seien zu extrem gewesen.
Ich habe seit 3 Jahren nicht mehr gefastet und auch wenn ich machen könnte, würde ich es nicht nochmal machen.
Dann überlegt er kurz und setzt nochmal an.
Irgendwann bestimmt, wenn ich alt bin, merke, okay, ich bin unfähig, Sport zu machen und bin zu Hause. Und wenn ich meine Kindern was beibringen muss, aber ich glaube, meine Kindern würde ich die Wahl lassen.
Der 18-jährige Rahel im Beitrag von Zaha Nadi. Sie wurde von fast allen Seiten schon im Vorfeld begrüßt und gelobt. Die Antiterror-Demonstration von Muslimen gestern in Köln. Ein starkes Zeichen gegen jeden Generalverdacht, der Muslime in die Nähe von Gewalt und Terror rückt, sagte etwa der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Partei- und kirchenübergreifende Kritik gab es dagegen am türkisch-islamischen Moscheeverband DİTİB, der sich als größte muslimische Organisation nicht offiziell am Marsch beteiligen wollte. Die Demonstration greife zu kurz und verenge den internationalen Terrorismus auf Muslime, hieß es aus der DİTİB-Zentrale. Eine Begründung, die auch die rund 2000 Studierenden an den 5 Zentren für islamische Theologie in Deutschland beschäftigen dürfte. Denn die Zusammenarbeit ihrer Bildungsstätten mit den großen muslimischen Verbänden ist nach wie vor nicht spannungsfrei. Ita Niehaus hat das Institut für Islamische Theologie in Osnabrück besucht.
Die politische Situation in der Türkei merken wir immer wieder, auch im Rückgriff auf, oh Vorsicht, wen ihr einladet, passt gut auf, dass ihr keine Fehler macht. Wer ist denn Mitglied im konfessorischen Beirat und ähnliche Themen?
Eine Diskussionsveranstaltung am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück. Trotz der aktuellen Entwicklungen in der Türkei läuft auch hier die Zusammenarbeit mit dem türkisch-muslimischen Verband DİTİB weiter. Verbandsvertreter sitzen nach wie vor in einem Beirat und können so Lehre- und Personalentscheidungen mit beeinflussen. Auch wenn es um den Islamunterricht an Schulen geht, ist der umstrittene Verband ein wichtiger Partner. Welchen Einfluss die Türkei dabei über die DİTİB hat, darüber wird bisher kaum gesprochen, sagt der stellvertretende Institutsleiter Rauf Ceylan.
Im Grunde genommen müsste man das sozusagen in Form von Tagungen, in Form von irgendwelchen Debatten aufgreifen. Und jede Krise ist nochmal eine Chance, genau über solche Themen zu sprechen. Also wie realistisch ist das, dass sozusagen die DİTİB autark wird, oder muss man andere Strukturen überlegen?
Ceylan ist einer der wenigen, der so deutliche Worte findet. Das Osnabrücker Institut hat von Anfang an besonders eng mit den muslimischen Landesverbänden DİTİB und Şura zusammengearbeitet. Es gibt immer wieder Stimmen, die genau das kritisieren. Die Glaubwürdigkeit von Lehre und Forschung stehe auf dem Spiel, heißt es unter anderem. Dennoch, Rauf Ceylan und auch Martina Blasbeck-Kunke, die Beauftragte der Uni Osnabrück für das Islaminstitut, bedauern diese Entscheidung auch im Nachhinein nicht.
Die ganzen Probleme der Strukturen, also der türkischen Verbände mit der Politik, das ist nicht das, was wir in Angriff nehmen können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir unseren wissenschaftlichen universitären Auftrag erfüllen, Religionslehrerinnen und Lehrer auszubilden. Und da haben wir bisher gar keinen Grund, uns über DİTİB Niedersachsen zu beklagen.
Viele Studierende möchten ebenfalls mit Journalisten lieber nicht darüber reden. So mancher schweigt sicherlich aus Sorge, die Islamdebatte weiter anzuheizen oder als Nestbeschmutzer dazustehen. Der 26 Jahre alte Hüseyin hält sich auch lieber raus. Er macht gerade seinen Master.
Es war für mich nicht ganz neu, aber es war schon das Besondere zu sehen, wie groß die Vielfältigkeit auch im Islam ist und so unterschiedliche Herangehensweisen und Interpretationen auch.
Theologie als Wissenschaft zu begreifen, gerade zu Studienbeginn, ist das für viele eine Herausforderung. Diese Erfahrung machen Martina Blasbeck-Kunke und Rauf Ceylan immer wieder in ihren Seminaren. Einige Studierende erleben sogar eine Art Kulturschock.
Weil sie bisher ihren Glauben und ihre Religion in einer Moscheegemeinde, in der Familie kennengelernt haben. Und das ist eine bestimmte Weise, den Glauben zu leben. Und dann erleben sie einen Ort, Universität, an dem kritisch über Glaube und über das vermeintlich so Selbstverständliche reflektiert wird und vieles in Frage gestellt wird. Und die dann zunehmend also genießen, dass es eben keine Denkverbote gibt.
Die Berufsperspektiven für Islamlehrer sind gut. Etwas anders sieht es bisher für Theologiestudenten aus. Erst nach und nach entstehen neue Berufsfelder, in der Jugend- und Sozialarbeit etwa. Trotzdem möchten nur wenige Studierende später als Imam arbeiten. Nicht nur, weil viele Moscheegemeinden einem muslimischen Geistlichen kein üppiges Gehalt bieten können. Die meisten Imame in Deutschland sind türkische Beamte, werden vom türkischen Staat bezahlt. Das stößt zunehmend auf Kritik.
Man wird sicher jetzt überlegen müssen, das wird auch passieren, Modelle der Unabhängigkeit von politischen Verhältnissen im Ausland zu entwickeln. Und solange nicht geklärt ist, wie denn die Imame und die Seelsorgerinnen in Moscheegemeinden bezahlt werden, wenn sie nicht weiterhin aus der Türkei finanziert werden, solange wird das ein Problem bleiben.
Die ersten Studierenden machen nun ihren Master. Werden sie einmal in der Lage sein, einen aufgeklärten und weltoffenen Islam zu vermitteln? Rauf Ceylan und Martina Blasbeck-Kunke sind optimistisch, was die Mehrheit angeht. Es sei nun vor allem wichtig, so Ceylan, in einen breiten Diskurs über die zentralen Herausforderungen zu treten und sich mehr auf die Inhalte, also die Grundlagenforschung, zu konzentrieren.
Weitere Aspekte und Meinungen zur Ausbildung von Islamlehrern und Theologen an deutschen Universitäten gibt es heute um 17.05 Uhr hier auf NDR Info im Forum am Sonntag. Alles sollte so sein wie immer in den vergangenen Jahren in Hannover. Die Katholiken feiern Fronleichnam mit einem Gottesdienst und tragen dann in einer Prozession eine geweihte Hostie durch die Straßen bis zur Basilika St. Clemens. 2000 Menschen versammelten sich also am Donnerstag auf dem Marktplatz und verfolgten die Dialogpredigt. Eine Predigt, in der katholische und evangelische Worte sich miteinander verbanden. Doch dann, aus heiterem Himmel, ein heftiges Gewitter mit Regen, Blitz und Donner. Die katholischen Gläubigen mussten in die protestantische Marktkirche fliehen. Eine besondere Begebenheit und Anlass für eine Glosse von Florian Breitmeier.
Alles Gute kommt von oben. So erlebte die Herzkammerkirche des deutschen Protestantismus, die Marktkirche zu Hannover, die erste katholische Fronleichnamsprozession seit über 480 Jahren. Donnerschlag. Und der Papst hatte den richtigen Riecher, oder besser einen Geistesblitz. Franziskus, bekanntlich der 265. Nachfolger des Apostels Petrus, jener Petrus, der nicht nur an der Himmelspforte wartet, sondern auch regelt, wann sich die Schleusen des Himmels öffnen, dieser Petrus-Nachfolger mit Namen Franziskus also, lenkte die volle Aufmerksamkeit der katholischen Weltkirche auf das Geschehen in Hannover. Denn in vorauseilender Demut hatte der Argentinier auf dem Stuhle Petri die jahrzehntelange Tradition der frohen Leichnamsprozession am Donnerstag durch Rom kurzerhand abgesagt und die Demonstration katholischer Glaubensidentität einfach auf den heutigen Sonntag verlegt. So rückte das Geschehen von Hannover am Donnerstag in den Fokus Catholicus. Die römisch-katholische Christenheit staunt nun vollends über das Regenwunder von Hannover. Il miracolo della pioggia di Hannover. Ein ökumenisches Zeichen des Himmels. Die Rückkehr-Ökumene nach Rom war gestern. Es lebe die Einkehr-Ökumene von Hannover. Katholiken ziehen am katholischsten aller Festtage in die Marktkirche ein. Dabei schmähte Martin Luther Fronleichnam als das allerschändlichste Kirchenfest, wie die Hannoversche Allgemeine zu berichten wusste. Gewundert hat es uns freilich nicht, weist doch die eine Hand des Lutherdenkmals vor der Marktkirche schon gen Himmel. Von da oben wird was kommen. So war es auch schon vor 512 Jahren, als ein gewisser Martin in der Nähe des Dorfes Stotternheim in ein Unwetter geriet und aus Angst, von einem Blitz getroffen zu werden, bekannte, er verspreche, ins Kloster zu gehen, wenn er das hier überleben sollte. Es war, wenn man so will, der Anfang einer neuen Kirche. Werden die Historiker die Ereignisse von Hannover anno Domini 2017 auch einmal so deuten? Überhaupt Martin Luther. Es kann einfach kein Zufall sein. Die beiden führenden Geistlichen Hannovers, Propst Martin Tenge und Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann, flüchten vor einem Unwetter, teilen den Spuren des heiligen Martins folgend Tradition und Kirche miteinander, gedenken damit ihres Namensvetters Martin aus Mansfeld und beweisen echten Bekennermut. Von wegen, hier stehen wir und können nicht anders, auch bei Regen. Nein, hier kam auch keiner vom Regen in die Traufe. Es geriet was in Bewegung. Gut so. Nur böse Zungen behaupten, dass es doch bezeichnend sei, wenn sich gläubige Christen in den Schutzraum der kirchlichen Institution flüchten, anstatt rauszugehen, durch Sturm und Regen, dorthin, wo diejenigen leben, die kein Dach über den Kopf haben. Nein, es wäre ein zu trauriges Bild gewesen, wenn sich dieser Zug durch die Innenstadt bis zur St. Clemens-Basilika bewegt hätte. Die katholische Kirche steht im Regen oder gar die Ökumene steht im Regen. Wie schnell sind solche Bildunterschriften gefertigt? Dabei gibt es eben Dinge, die kann man nicht fertigen, die kann man nicht machen, die kann man einfach nur geschenkt bekommen. Das sei den umtriebigen und geschäftigen Protestanten im trubelhaften Reformationsjubiläumsjahr einfach mal gesagt. Welch ein herrliches ökumenisches Geschenk, dieser Gang der Gläubigen in die Marktkirche mit Monstranz und Weihrauchfass. Ganz spontan entstanden, ohne Lenkausschuss und Vorbereitungsgruppe. Fehlt jetzt nur noch ein starkes Signal der katholischen deutschen Bischofskonferenz in der Frage der Kommunion für konfessionsverbindende Paare. Die dunklen Gewitterwolken über Passau, Regensburg und Eichstätt lassen sich vertreiben mit Hilfe des frisch wehenden Windes aus dem Norden. Wind of Change. Damit kennt man sich in Hannover aus. Der Sinnstifter des christlichen Unternehmens übrigens mahnte seine Anhänger früh, nicht nur in den Himmel zu schauen, sondern die Zeichen der Zeit zu deuten. Also ein Versuch. Regen brachte Segen am Donnerstag. Heute, am Sonntag, lacht die Sonne nicht nur über Hannover. Da will was wachsen in der Ökumene. So scheint es mir.
Florian Breitmeier mit einer Glosse, also mit leichtem Augenzwinkern, über die Fronleichnamsprozession am Donnerstag in Hannover. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Einen schönen Sonntag, das wünscht Andrea Schwietzer. Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.